möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen ja heute zum letzten Teil unserer Lukas 15 Serie und ich lese den Text gerade aus Lukas 15, Vers 25 bis 32. Wir haben ja bereits den jüngeren Sohn betrachtet und heute geht es nun um den älteren Sohn. Und wer eine Bibel dabei hat, ist nun herzlich eingeladen, mit mir mitzulesen in Lukas 15, ab Vers 25. Da steht: Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Es ist ja so, dass der jüngere Sohn nach Hause gekommen ist. Und dann begannen alle fröhlich zu sein und zu feiern, außer einem. Der ältere Sohn, der ist noch auf dem Feld, er arbeitet immer noch für seinen Vater, setzt sich richtig ins Zeug. Und da hört er Musik und Tanz. Also Anzeichen dafür, dass gerade ein Fest im Gang ist, aber ohne ihn. Irgendwie hat man ihn vergessen. So fragt er einen Knecht, was ist los? Der sagt es ihm und der ältere Sohn wird zornig und will nicht hineingehen und mitfeiern. Und nun kommt der Vater heraus aus dem Haus und redet auf den älteren Sohn ein und bittet ihn, komm doch, komm und feiere mit. Aber der ältere Sohn ist zornig. Er ist zornig. Wir sehen hier einen jüngeren und einen älteren Sohn, die könnten fast nicht unterschiedlicher sein. Und doch gibt es etwas, was beide verbindet. Beide, der jüngere wie der ältere Sohn, hatten ein großes Ziel und ihr Ziel war es, glücklich zu werden oder glücklich zu sein. Das ist tief in jeden Menschen hineingelegt. Der jüngere Sohn will glücklich werden durch die Selbstverwirklichung. Ich habe das ausgeführt, die Emanzipation vom Vaterhaus, der sündige Lebenswandel, so das Gefühl, wenn ich sündige, dann werde ich glücklich durch Sündigen. Ich denke hier an junge Menschen beispielsweise, die sich Wochenende für Wochenende volllaufen lassen, so mit dem Gefühl oder mit der Hoffnung, dass es dadurch irgendwie besser geht. So der jüngere Sohn. Und der ältere Sohn, der will auch glücklich sein. Aber er will nicht glücklich sein durch Unmoral, sondern gerade durchs Gegenteil. Er will glücklich sein durch Moral. Und er denkt sich, wenn ich mich an die Gebote halte, dann habe ich bestimmt weniger Probleme, dann geht es mir besser. Wenn ich mich in die Ordnungen einfüge, die Tradition beachte, mich in die Gemeinschaft hineingebe, wenn ich nicht aufmüpfig bin, dann geht es mir dadurch besser. Dadurch werde ich glücklich. Oder etwas religiöser gesprochen, wenn ich mich Gott hingebe, wenn ich seine Gebote halte, dann muss es Gott doch gut mit mir meinen. Dann wird er mir bestimmt meine Gebete erhören, weil ich ja ihm nachfolge. Beide Söhne wollen glücklich sein. Und das ist nicht das Problem, dass sie glücklich sein wollen. Das Problem ist der Weg. Beide wollen glücklich sein und zwar unabhängig vom Glück ihres Vaters. Beim jüngeren Sohn ist das sehr deutlich. Für den ist der Vater nur Mittel zum Zweck. Ist ihm egal, was der Vater denkt, was er für Gefühle hat. Er will durch den Vater ans Vermögen kommen und dann, wenn er das Vermögen hat, dann sagt er so, jetzt brauche ich den Vater nicht mehr. Der Vater ist für den jüngeren Sohn tot. Ich will erben und zwar jetzt. Und der ältere Sohn, ihm ist der Vater eigentlich auch egal. Wenn wir ganz genau hinsehen, sehen wir keine Verehrung des Vaters. Wir sehen hier in Vers 29, er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, da ist keine Anrede, lieber Vater oder verehrter Vater, sondern einfach gerade Vorwürfe. Ich bin immer schon da und alles und so und nie hast du mir etwas gegönnt. In einer Kultur, in der Achtung vor älteren Menschen sehr hoch geschrieben wird, ist das unerhört, so etwas dem Vater zu sagen. Auch dem älteren Vater ist egal, dem älteren Sohn ist egal, was der Vater denkt, wie er sich fühlt, was er will. Das Glück des Vaters ist beiden egal. Nun, der jüngere und der ältere Bruder, die stehen ja für ein Lebenskonzept auch. Und zwischen diesen Lebenskonzepten steht eine große, tiefe Kluft. Und so ist es so, dass ältere Söhne gerne ein bisschen über die jüngeren Söhne sprechen. Denken, ja, diese unmoralischen Menschen, so wie die würde ich ja nie leben. Hast du gehört, wie der, oder? Dieser Politiker da und der, so würde ich nie, unerhört, unmoralisch, nein. Und die jüngeren Söhne, die sprechen auch gerne über die Älteren. Oh, diese selbstgerechten Frömmler da, so wie die will ich nie sein. Ich denke hier besonders an Teenager, die mir immer wieder sagen, weißt du, in unserer Gemeinde gibt es nur Heuchler. Alles nur Heuchler. Also wir waren mal zusammen, so als junge Menschen in meiner Heimatgemeinde, wurden eingeladen von der Gemeindeleitung. Da sagte einer meiner Kollegen, in unserer Gemeinde haben wir keine Vorbilder, sagte er zur Gemeindeleitung. Nun, das so, dass diese selbstgerechten Frömmler da, diese da, welcher Sohn von beiden lebt denn nun in den Augen von Jesus Christus besser? Welcher Weg ist erstrebenswerter? Der in der Sünde oder derjenige in der Moral? Interessant ist ja, also eigentlich logisch wäre doch, dass man sagen würde, natürlich das in der Moral. Der ältere Sohn, der hält sich immerhin an die Gebote. So dachten auch die Pharisäer. Für sie war klar, natürlich der ältere Sohn, so wie der sich verhält, der lebt erstrebenswerter. Und jetzt kommt die unglaubliche Botschaft dieses Gleichnisses. Jesus sagt, weder der jüngere noch der ältere Sohn haben einen Weg gewählt, der erstrebenswert ist. Beide liegen falsch. Nun, warum? Warum denkt Jesus hier, dass auch der ältere Sohn eigentlich verloren ist? Das hängt damit zusammen, dass Jesus Christus ein viel radikaleres Verständnis der Sünde hat als etwa die Pharisäer. Sünde geht bei Jesus viel tiefer als nur Unmoral. Und Jesus denkt sogar, dass ein Mensch Gutes tun kann und verloren geht trotzdem. Das sind so die zwei Dinge. Und auf die möchte ich nun eingehen. Was ist Sünde und was bedeutet es, geistlich verloren zu sein? Nun zuerst, was ist Sünde? Klar, Sünde ist, also Unmoral ist Sünde. Der jüngere Sohn hat gesündigt. Wer Gottes Gebote übertritt, der sündigt und er macht sich dadurch schuldig vor Gott. Ein unmoralischer Mensch, sei es ein Dieb, ein Mörder, ein Ehebrecher, der benötigt einen Erlöser und Herr, weil er mit seiner Sünde unmöglich vor Gott bestehen kann. Den meisten Menschen ist das einleuchtend, dass ein Sünder vor dem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen kann. Die meisten Menschen denken doch, ein Hitler hätte keine Chance bei Gott. Ja, denke ich auch. Oder? Unmoral. Sünde. Nun kommt aber die überraschende Botschaft von Jesus und er sagt, auch der Stolz auf die eigenen moralischen Verdienste ist Sünde. Auch der Stolz auf das, was ich gut gemacht habe, ist Sünde. Hui. Ich möchte betonen, nicht die moralischen Verdienste sind Sünde, sondern der Stolz darauf. Ein solcher Mensch bringt nämlich zum Ausdruck, dass er Gott eigentlich gar nicht braucht. Er braucht keinen Erlöser, weil er hat ja selbst gut genug gelebt. Er braucht keinen Herr, er braucht Gott nicht. Also das Problem des älteren Menschen ist, älteren Sohnes ist, ich brauche Gott nicht. Mein Titel der letzten Predigt vor 2 Wochen war, ich will frei sein. Und heute der Titel, ich brauche Gott nicht. Ein Mensch, der denkt, dass er durch seine guten Taten ja eigentlich vor Gott schon bestehen kann, braucht keinen Erlöser. Zu meinen, Gott nicht nötig zu haben, ist nach der Bibel die Hauptsünde. Denn das Wesen der Sünde ist, dass man an die Stelle Gottes tritt. Wir sehen das bei Adam und Eva, wir sehen das bei uns. Man tritt an die Stelle Gottes und beansprucht Vorrechte, die eigentlich nur Gott zustehen. Kleine Klammerbemerkung, das Evangelium, das Heil, ist Gott tritt an unsere Stelle, weil wir an seine Stelle getreten sind. Und so stirbt Jesus Christus am Kreuz an meiner Stelle, weil ich es beansprucht habe, Gott zu sein und gemeint habe, ich bin mehr als nur ein Geschöpf Gottes. Das Wesen der Sünde ist also, ich trete an Gottes Stelle. Dieses Verständnis der Sünde ist nicht so verbreitet. Deshalb fällt es auch ganz vielen Menschen schwer, sich selbst als Sünder zu sehen. Ich kenne tatsächlich viele Menschen, die leben moralisch viel besser oder mindestens so gut wie ich. Vielleicht kennt ihr auch solche Menschen. Oder die leben so gut und trotzdem glauben sie nicht an Gott. Ja. Die Bibel sagt, auch solche Menschen sind verloren. Eine Botschaft, die total überraschend ist. Warum? Weil Jesus Christus Sünde radikaler sieht als nur Unmoral. Und Sünde ist an die Stelle Gottes treten. Deshalb sind beide Söhne verloren. Was bedeutet es denn, geistlich verloren zu sein? Wir sehen das bei diesen beiden Söhnen sehr gut, wie die Verlorenheit aussah. Beim jüngeren Sohn sehr offensichtlich. Der jüngere Sohn landet im Schweinestall und bekommt nicht mal die Schweine, unverträglichen Schweineschoten. Und in diesem Moment, als er alles verloren hat, Geld und Freunde, alles verloren hat, da merkt er, den Weg, den ich eingeschlagen habe, der hat sich nicht gelohnt. Ich bin verloren in meiner jetzigen Situation. Und so kehrt er um am tiefsten Punkt seines Lebens, weil er einsieht, dass er verloren ist. Die Verlorenheit des älteren Bruders ist etwas weniger offensichtlich. Er landet nicht im Schweinestall, er arbeitet, aber auch der ältere Sohn ist verloren. Denn Stolz auf eigene moralische Verdienste führt genauso zur Zerstörung wie die Selbstbezogenheit und die Emanzipation vom Vaterhaus. Stolz auf eigene moralische Verdienste führt zur Zerstörung der eigenen Person und zur Zerstörung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir sehen das in unserem Text sehr schön. Stolz führt zum Beispiel dazu, zu Zorn. Und dieser Zorn führt zur Verbitterung. Vers 28 lesen wir ja, da wurde er zornig. Vers 29, ein Satz voller Groll. Nie hast du mir etwas gegönnt. Nie durfte ich fröhlich sein. Eine Verbitterung. Stolz auf eigene moralische Verdienste führt zur Verbitterung. Und so kann es sein, dass wenn uns irgendwie Leid geschieht im Leben, wir sehr verbittern, wenn wir wie so ein älterer Bruder sind. Wir haben nämlich den Eindruck, dass wir eigentlich durch unser Leben ein gutes Leben verdienen würden. Ich lebe doch so gut, ich habe doch ein gutes Leben verdient. Und wenn dann das Leben plötzlich nicht mehr so gut ist, kommt es zu Zorn und zur Verbitterung. Wenn plötzlich im Leben etwas nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, wenn man dann nicht mal gefragt wird, oder? Der ältere Sohn wird nicht mal gefragt vom Vater, du, was meinst du jetzt dazu? Nein, er wird total übergangen und das führt zu Zorn und Verbitterung. Und Dieser Stolz auf eigene moralische Verdienste führt weiter auch zu einem falschen Selbstbild. Dieses Selbstbild basiert nämlich auf dem, was man tut. Es basiert auf eigener Arbeit, es basiert auf der Rechtschaffenheit, es basiert auf der Herkunftsfamilie, es basiert auf der Intelligenz, auf der Bildung. Es basiert auf dem, was man tut. Man könnte sagen, die Identität kommt aus der Tat. Aber manchmal das Gefühl, man vergisst die E-Pünktlein, oder? Identität. Meine Identität kommt aus der Tat. Nein, nein. Und dann plötzlich ändert sich etwas in meinem Umfeld, in dem, was ich tue. Ich kann plötzlich etwas nicht mehr tun. Oder etwas gelingt mir nicht. Ich kann nicht so rechtschaffen leben, wie ich den Eindruck hatte, dass ich doch tue. Und dann führt das schnell zu Hass. Klar, vielleicht sagen wir dem nicht Hass, aber vielleicht haben wir dann Mühe. Mühe mit uns. Warum ist jetzt das mir geschehen? Ach, oder warum ist mir das jetzt geschehen? Warum? Warum? Meine Eltern sind schuld, mein Umfeld ist schuld, meine Lehrerin ist schuld, meine Geschwister sind schuld, der Staat ist schuld, die Polizei ist schuld. Alle sind schuld. Und es kommt dann mit zu einem Pendeleffekt zwischen ich kann mir nicht vergeben und wie konnte ich nur zu, der andere ist schuld, so Selbsthass, Fremdhass, Pendeleffekt. Es führt aber auch dazu, dieses falsche Selbstbild führt auch dazu, dass man sich anderen überlegen fühlt, die nicht über dieselben Qualitäten verfügen. Ich bin halt da und andere, ach. Stolz auf eigene moralische Verdienste führt aber auch zur Unversöhnlichkeit. Ich habe gesagt, es zerstört auch die Beziehungen untereinander. Es führt zu Unversöhnlichkeit, weil die Selbstgerechtigkeit es unmöglich macht, anderen zu vergeben. Denn jemandem zu vergeben ist ja eigentlich eine ungerechte Tat. Das habt ihr bestimmt alle schon gemerkt. Wenn jemand an mir schuldig wird, dann ist das total Ungerechteste, was man jetzt tun kann, ist nicht zu vergeben. Zu sagen, ich entlasse dich aus deiner Schuld. Ich werde deine Schuld nie mehr gegen dich verwenden. Ich führe dich nicht vor einen Richter. Das ist ungerecht. Selbstgerechte Menschen können anderen nicht vergeben. Und sie können sich auch nicht entschuldigen. Weil man ja selbst nie einen Fehler macht, oder? Muss man sich auch nie entschuldigen. So führt das auch zur Zerstörung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und letztlich führt diese Selbstgerechtigkeit führt zur Trennung zum Vater. Dieser ältere Sohn will draußen bleiben. Es führt zur Trennung vom Vater, es führt zur Verlorenheit. Nun, vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier, der ist wie so ein älterer Sohn. Hatte bis jetzt den Eindruck, ich kann nur gut vor Gott bestehen, so wie ich gelebt habe. Ich brauche Gottes Vergebung nicht. Ich brauche Jesus nicht, der für mich am Kreuz stirbt. Ich brauche Gott nicht. Wenn Gott mich einmal nicht in den, wenn Gott mich nicht in den Himmel hineinlässt, ja, wen dann? So hat mal ein Kollege von mir gesagt, oder? Wenn Gott mich nicht hineinlässt, ja, wen dann? Wenn Sie so denken, dann sind Sie ein älterer Sohn. Der Stolz auf die eigenen Verdienste ist für Gott ebenso Sünde wie Unmoral. Aber ich nehme an, dass die meisten, die heute hier sitzen, kein älterer Sohn sind, sondern Menschen, die mal im Leben bemerkt haben, ich brauche Vergebung. Ich bin wie ein jüngerer Sohn, der Vergebung benötigt. Ich habe auch schon gesündigt. Ich brauche Gott, ich brauche einen Erlöser. Und trotzdem kann es sein, dass wir, auch wir, die wir Vergebung bekommen haben, so in dieses Denken hineingleiten, des älteren Sohnes. Vor 2 Wochen habe ich sie herausfordernd gefragt, ob sie nicht auch manchmal so denken wie der jüngere Sohn. So im Sinne von, ich komme zu einem Mehr im Leben durch Sünde. Wenn ich diese Sünde tue, dann geht es mir irgendwie besser. Und heute werde ich sehr herausfordernd und frage sie, ob sie nicht manchmal vielleicht auch so denken wie der ältere Sohn. So handeln wie der ältere Sohn. Ich möchte ganz viele Beispiele machen, wie denn ein solches Denken aussehen könnte. Zum Beispiel ist es ein Denken des älteren Sohnes, wenn wir uns besser fühlen als die Sünder da draußen. Ich meine, wir sind hier im Gottesdienst und die da draußen da, die Sünder. Oder wenn wir denken, eine bestimmte Sünde nie im Leben zu tun. Oh, diese Sünde, die der da getan hat, die würde ich nie, nie im Leben tun. Oder wenn wir meinen, gerettet zu sein, weil wir uns ja bekehrt haben. Oder vielleicht so die Situation, wir stehen einmal vor der Himmelstür, da ist Gott, fragt du, warum soll ich dich nun in den Himmel hineinlassen? Und die Antwort, ja, ich habe mich bekehrt. Ich habe mich doch für dich entschieden. Nun, bitte versteht mich nicht falsch, es braucht eine Bekehrung, diese Entscheidung ist entscheidend. Aber wir werden nicht gerettet, weil wir uns bekehrt haben, sondern weil Jesus Christus für uns gestorben ist, weil er auferstanden ist, weil er alles für uns tat und uns sogar noch die Gnade geschenkt hat, das zu erkennen. Und dann durften wir unsere Sünden bekennen. Wer meint, dass er besser ist als die anderen, weil er sich mal bekehrt hat, der ist wie ein älterer Sohn, der etwas auf seine eigene Leistung einbildet. Dieses Denken kann aber auch so aussehen, wie ich bereits erwähnt habe, dass wir anderen nicht vergeben können. Also wenn jemand hier sitzt, sagt, du, ich kann dieser Person nicht vergeben. Ich will nicht vergeben. Ist das so ein Denken des älteren Sohnes? Oder wenn jemand Gott nur aus Pflicht dient, nicht aus Freude oder Liebe. Ja, ich muss es halt. Ich muss halt, dann ist das Denken des älteren Sohnes. Es kann aber in unserem Leben auch geschehen, dass mal ein Gebet nicht erhört wird und dann denken ältere Söhne, warum, was habe ich falsch gemacht, dass jetzt dieses Gebet nicht erhört wird. Es geschieht in unserem Leben immer wieder, dass wir kritisiert werden und das verletzt unsere Gefühle, das ist ganz normal. Aber ältere Söhne, bei ihnen werden nicht nur die Gefühle verletzt, sondern es schmettert sie total nieder, weil ihre Identität ja auf dem basiert, was sie tun und können, was andere über sie denken. Leider ist es auch so, dass wir in unserem Leben immer wieder leiden. Ältere Söhne haben, wenn sie Leid erleben, wie den Eindruck, das nicht zu verdienen. Womit habe ich jetzt das verdient? Mal jemanden angerufen, der sehr litt, sagt mir, du, was habe ich denn Falsches gemacht? Ich verdiene das doch nicht. Ich diene doch Gott. Warum jetzt? Es kann aber auch sein, dass man sich innerlich über andere erhebt. Und das geschieht sehr schnell. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von letzter Woche. Letzten Montag, ich habe ja frei am Montag, die Mittagszeit, bekomme ich einen Anruf, fragt die Person am anderen Ende, sind Sie da von der Freikirche? Sage ich, ja, ja. Ich kenne die Person nicht, weiß auch den Namen nicht mehr. Und dann fragt diese Person, wissen Sie, wer der falsche Prophet ist? Habe ich gedacht, zögerlich gebe ich zur Antwort. Ich meine, dass man das nicht so deutlich genau wissen kann. Das sieht der Anrufer anders. Der sagt mir dann auch, wer der falsche Prophet ist. Und ganz zögerlich, wollen Sie wissen, was ich meine, das und so. Ich denke, so, jetzt komm halt zum Punkt. Und ich sage ihm das dann auch und sage, so, was ist Ihr Motiv des Anrufs? Ich möchte gerne wissen, warum Sie mich anrufen. Sonst hänge ich wieder auf, ich habe heute frei. Und dann sagt er mir, naja, wenn Sie so ein Klugscheißer sein wollen, dann hängen Sie halt auf. Dann habe ich ihm gesagt, nun, ich weiß ja nicht, wer hier der Klugscheißer ist. Ich habe Sie jedenfalls nicht angerufen. Nun, wer von uns beiden war der ältere Bruder? Diese Frage stellt sich mir nicht. Mir stellt sich mehr die Frage, wer war er mehr? Oder so schnell, ich habe dann gedacht, Mann, oh Mann, was will der mich belehren? Und er hat sich wohl das Gegenteil, das auch gedacht, Mann, oh Mann, wie ist der arrogant und so. Aber so schnell stellt man sich gedanklich über andere. Das geht mir jetzt nicht darum, den anderen schlecht zu machen, sondern mich. Dass ihr wisst, warum ich das erzähle. So schnell kommt dieses Denken des älteren Sohnes in einem auf und man erhebt sich über den anderen und denkt, Mann, ist der falsch. Und nun, vielleicht sitzt heute Morgen auch jemand hier, der ist wie ein älterer Bruder und hat jetzt gemerkt, doch, irgendwie, diese Selbstgerechtigkeit, die kenne ich. Und für uns, die wir manchmal so denken oder die wir sogar ältere Brüder sind, gibt es eine wunderbare Botschaft. Und diese wunderbare Botschaft, von der lesen wir in Vers 28. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Und griechisch, von der Grammatik her, könnte man auch übersetzen, er geht hinaus und bittet ihn intensiv. Oder bittet ihn mehrmals. Ist so eine Durativform. So ein immer und immer wieder, so ein bitte, bitte, komm hinein. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn hat ja einen offenen Schluss. Wir wissen nicht, was der ältere Sohn dann am Schluss getan hat. Wir wissen nicht, ob er noch umgekehrt ist, aber die Botschaft der Bibel ist eindeutig. Gott will, dass jeder Mensch umkehrt. Dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt, nach 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass auch ältere Brüder umkehren. Und genauso wie der jüngere Sohn hat auch der ältere Sohn die Möglichkeit, ins Haus zu gehen, umzukehren, Buße zu tun. Buße tun meint ja umkehren, es meint sich bekehren. Nun, wie geschieht das beim älteren Sohn? Oder wie würde das geschehen? Natürlich muss auch der ältere Sohn zunächst einmal erkennen, dass er gar nicht so richtig ist, wie er immer gedacht hat. Auch ältere Brüder sündigen. Also wenn der hier sagt, ich habe nie ein Gebot übertreten, dann hat er nicht ganz verstanden, wie die Gebote lauten. Oder lest mal die Bergpredigt. Wer seinem Bruder sagt, Raka, du Dummkopf, du Hohler, so wörtlich übersetzt, der hasst, der tötet ihn. Hui. Mord geht tiefer, als nur jemanden umzustechen. Ehebruch geht tiefer, als nur einfach fremd zu gehen, sondern bereits, wenn man einer fremden Frau oder fremden Mann nachschaut, ihn begehrt, ist es Ehebruch und so weiter. Auch ältere Söhne haben schon unmoralisch gehandelt. Und nun gilt es, diese Sünden Jesus zu bekennen. Aber dann geht es beim älteren Sohn vor allem darum, die Hauptsünde zu bekennen, Gott nicht nötig zu haben. Wisst ihr, ältere Söhne, wenn die ihre Sünden bekennen müssen, kommt ihnen nicht so viel in den Sinn. Sie wissen sehr viel besser, was die anderen Falsches gemacht haben. Aber selbst, klar ist man vielleicht schnell mal vorbei bei den eigenen Tatsünden. Und dann geht es aber darum zu bekennen, dass ich stolz war auf meine moralischen Verdienste. Stolz auf meine guten Taten. Und man bittet um Vergebung, dass man für sich selbst und nicht für Gott gelebt hat, der uns ja geschaffen hat und dem wir eigentlich gehören. Aber es gehört auch dazu, dass man das, was man Gutes getan hat, vielleicht nur als Pflicht getan hat. Jesus, bitte vergib mir, dass ich keine Freude hatte im Dienst. Vergib mir, dass ich keine Liebe hatte zu dir. Und dann vor allem geht es darum, die Selbstgerechtigkeit zu bekennen. Dass man der eigene Herr und Erlöser sein wollte. Es geht darum, die Sünde hinter allen Sünden zu bekennen. Zur Buße, also zur Umkehr, gehört aber vor allem auch die Hinwendung zum Vater. Dass man versteht, hey, mein Vater hat alles und alles gehört mir. Mein Vater, Gott, ist genug für mich. Er hat uns ja alles geschenkt und es kommt noch viel mehr. Ich möchte Sie heute Morgen ermutigen, Gott im Gebet ihre Sünden zu bekennen. Zum Beispiel die Selbstgerechtigkeit, der Hochmut, der Stolz, Pflicht statt Freude. Vielleicht auch zu sagen, Jesus, vergib mir die Sünde der Freudlosigkeit. Dass ich alles nur als Pflicht tue, bitte vergib mir. Und Jesus, ich brauche dich, ich gebe dir mein Leben. Ich brauche auch einen Erlöser, ich brauche einen Herrn. Ich brauche dich. Du sollst alles für mich sein. Du bist genug für mich. Vers 31, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Jesus, du bist genug für mich. Nun kommen wir noch zu Vers 32. sagt der Vater zum älteren Sohn, du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Jedes der drei Gleichnisse, verlorenes Schaf, verlorene Münze, verlorener Sohn, endet mit einem Fest. Es endet mit Freude. Und deshalb habe ich ja unsere Lukas 15-Serie auch überschrieben mit verloren, gefunden, jetzt wird gefeiert. Der Vater fordert den älteren Sohn auf, sich mitzufreuen. Warum? Weil der jüngere Sohn verloren war und jetzt gefunden worden ist. Weil er tot war in seinen Sünden und jetzt wieder lebt. Hey, freu dich, ein Mensch ist gerettet worden. Wir sollen uns mitfreuen. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann freut sich der ganze Himmel. Dann sollen auch wir uns mitfreuen. Es ist ja nicht so, dass der Himmel die ganze Zeit jubelt, sondern der Himmel jubelt dann, wenn ein Mensch sich bekehrt. Jemand hat mal gesagt, das ist wie bei einem Fußballspiel. War gestern Nachmittag in der Turnhalle, habe mich gefragt, da bei der Church League als Schiedsrichter zu arbitrieren. Habe ich gemacht und da sieht man dann so 20, also so 15- bis 40-jährige Männer und einige Frauen Fußball spielen. Und dann sieht man, wenn ein Tor geschieht, wie diese Männer herzig jubeln können. Das ist herzig. Und man sieht, ein Tor wurde geschossen. Juhu! Ja. Aber man jubelt nicht die ganze Zeit, sondern nur dann, wenn ein Tor geschossen wird. Und der Himmel jubelt dann, wenn ein Tor geschossen wird. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch umkehrt, Buße tut. Und ich möchte heute noch eine Bitte äußern. Komm, wir wollen gemeinsam Tore schießen. Lasst uns doch gemeinsam Tore schießen. Tore fürs Himmelreich. Euch würde mich so freuen, wenn wir in diesem Jahr noch ganz viele Feste feiern dürften. Durften in diesem Jahr auch schon Feste feiern, dass Menschen zu Jesus umgekehrt sind. Aber ich möchte das noch viel mehr erleben. Auch gerade nächste Woche. Lasst uns Tore schießen. Darf ich noch um etwas bitten? Bitte sitzt nächste Woche nicht auf der Tribüne. Wisst ihr, die auf der Tribüne wissen immer alles besser. Und dann wird kritisiert, was man alles anders machen sollte. Ich möchte euch bitten, kommt aufs Spielfeld. Auf dem Spielfeld werden Tore geschossen. Nicht von der Tribüne aus. Nun, bitte kämpft mit, helft mit. Wie geht das? Ganz konkret einige Bitten oder einige Möglichkeiten. Zum Beispiel im Gebet. Dass wir mitbeten, dass Gott, der ja eigentlich die Tore schießt, diese auch schießt. Dass Menschen gerettet werden können. Und wenn es möglich ist, darf gerne um 19.15 bereits kommen, da im Raum vorne rechts, beten wir gemeinsam. Wenn es wenig Platz hat, nehmen wir noch Stühle dazu, kein Problem, betet mit. Dann auch einladen. Wir waren am Freitagabend, auch gestern Morgen waren wir auf der Straße, wir haben am Freitagabend Briefkästen mit Flyern gefüllt. Hier in Schönenwirt und Gösgen. Aber vielleicht wohnt jemand von euch ja in Aarau oder sonst irgendwo. Es hat noch viele Flyer, nehmt mit und vielleicht könnt ihr heute Nachmittag, morgen, übermorgen noch einen Spaziergang machen und noch ein bisschen Flyer in die Briefkästen legen. Also in die, wo steht, Werbung erwünscht, dass man dort noch so einen Flyer hineinlegt. Und dann das Dritte noch, bitte seid dabei. Nicht als Kritiker, sondern als Gastgeber. Wir laden gemeinsam ein. Gastgeber haben auch ein Auge für die Besucher. Oh, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir und ich würde mich so sehr freuen, wenn verlorene jüngere Söhne in die Gemeinschaft mit uns finden. Ich will kein älterer Bruder sein, der es gerade schön findet, wie wir es jetzt haben, so unter uns Heiligen. Ich will kein älterer Bruder sein, der sagt, die Sünder, da sollen draußen bleiben. Ich möchte ein Sohn Gottes sein, der sich freut, wenn ein verlorener Sohn gerettet wird. Ich möchte jemand sein, der sich danach sehnt, dass Menschen dazukommen, die total sündig sind und die von Gott zu Gerechten gemacht werden, zu Heiligen, wie auch wir von Jesus Christus zu Heiligen gemacht wurden. Ich möchte abschließend noch beten. der Jesus Christus dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, das hat mich sehr herausgefordert in der Vorbereitung. Ich nehme an, wenn wir ganz ehrlich sind vor uns selbst und auf uns selbst schauen und jetzt nicht den anderen als älteren Sohn betrachten, dann merken wir, oh, dieses Denken, das betrifft mich auch. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir umkehren, immer wieder. Und immer wieder sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung. Jesus, nimm die Selbstgerechtigkeit von mir. Nimm den Stolz von mir. Nimm das Pflichtgefühl von mir und schenk mir deine Freude, schenk mir deine Liebe. Ich brauche dich. Und Jesus, schenk mir vor allem den Blick, wer du bist. Dass du alles hast und dass alles von dem bereits mir ist. Lass uns staunen, wenn wir dich betrachten. Bitte hilf uns, uns immer weniger wie ein älterer Bruder zu verhalten, uns besser zu fühlen. Und ich wünsche mir jetzt gerade für die nächste Woche, dass du uns eine Sehnsucht ins Herz legst, dass Menschen, die verloren sind, gerettet werden, dass wir uns so freuen können, dass wir feiern dürfen, gerade auch in der kommenden Woche. Amen.